Nächste Woche fängt Bern bereits die Wintersession im Parlament an. Wie immer Ende Jahr im Fokus steht der Bundeshaushalt. Zeit für unsere Vorschau. Im Budget 2025 übersteigen die Ausgaben die Einnahmen. In diesem Zusammenhang sorgen die Entlastungsmassnahmen vom Bundesrat zur Bereinigung von drohenden Milliardendefiziten bereits im Vorfeld für hitzige Diskussionen. Im Parlament geht es in dieser Wintersession aber nicht um die Beratung des Entlastungspakets, sondern wie die Einnahmen vom Bund im nächsten Jahr sollen eingesetzt werden. Das heisst, das Parlament muss bis am Schluss dieser Wintersession ein schuldenbremsenkonformes Budget für 2025 beschliessen. Und da hat es eigentlich eben nur einen kleinen Spielraum. Und über den diskutieren wir schon mal vorab, wie immer an dieser Stelle zum Auftakt der Session mit unseren beiden Zürcher Nationalräten. Herzlich willkommen Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP. Ja, Beat Walti, mehr Geld für die Armee und die Landwirtschaft, Abstrich bei der Entwicklungshilfe und dem Bundespersonal. So kurz zusammengefasst würde das von der Nationalrätlichen Finanzkommission vorangeschlagene Budget für 2025 gerade mal knapp der Vorgabe von der Schuldenbremse würde sie erfüllen. Gerungen wird aber trotz allem um Prioritätensetzung und Verteilung und niemand möchte sparen.
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen natürlich, oder? St. Florian ist beim Budget immer sehr prominent vertreten. Man hat immer einen Haufen gute Ideen, aber nicht dort, wo man selber vielleicht Interessen vertritt oder was einem auch einfach mag am Herzen liegen. Und dann muss man auch sagen, dass der Spielraum vom Parlament oder von der Politik allgemein bei Budgetfragen nicht wahnsinnig gross ist. Oder? Es gibt einen sehr grossen Anteil an gesetzlich gebundenen Ausgaben, die wir eigentlich nur zur Kenntnis nehmen können, wie zum Beispiel die Fallzahlen sind und das mit einem gesetzlichen Tarif multiplizieren. Und dann muss man das als Prognose ins Budget stellen, aber da kann man eigentlich gar nicht viel verhandeln. Und darum wird dann um die restlichen Positionen umso härter gerungen.
Ein Budgetvorschlag, ich habe es eingangs gesagt, Priska Seiler-Graf, mit wenig Spielraum und aber einer angespannten Finanzlage im Rücken, so wird es zumindest einmal immer noch breit kolportiert, mit ganzen Haufen Begehrlichkeiten und wenig Kompromissbereitschaft, wenn es ums Sparen geht. Wie geht man überhaupt in so eine Debatte rein?
Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch gespannt, weil es ist natürlich von Anfang an eine schwierige Ausgangslage, eine schwierige Übungsanlage, wenn ich das so sagen darf. Der Bundesrat hat ein schuldenbremsenkonformes Budget präsentiert und dann hat ja das Parlament gefunden, man muss jetzt unbedingt die Armeeausgaben durch schneller erhöhen als das, was der Bundesrat hat wollen. Also notabene, sie werden eh erhöht, aber das Tempo soll verschnellert werden und das ist natürlich per se schon sehr eine schwierige Ausgangslage gewesen. Und die Finanzkommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie das passieren kann. Und wie es Beat Walti vorher gesagt hat, es sind dann nicht viele Posten, wo man etwas kann schrauben kann. Und jetzt finde ich, geht es eben langsam wirklich ums Eingemachte. Also, wenn ich jetzt sehe, was die Finanzkommission beschlossen hat, 250 Millionen sparen bei der internationalen Zusammenarbeit, also bei der Entwicklungszusammenarbeit, bei etwas, wo wirklich der Schweiz entspricht, unserer humanitären Tradition entspricht. Und da tun wir jetzt schmürzelig, das gibt es wahrscheinlich dann gar nicht mehr in dieser Form. Die meisten Projekte die kann man nicht mehr weiterführen mit dieser Sparvorgabe. Also da habe ich jetzt schon sehr grosse Fragezeichen.
Gut, also auf die einzelnen Sparposten, die vorgeschlagen sind, kommen wir noch. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, Sie sprechen ein bisschen mit mehr Begeisterung, weil die Armee eigentlich grundsätzlich mal auf dem Papier soll schneller mehr Geld bekommen, obwohl, Sie haben das schon ein bisschen angetönt, die Finanzierung noch ein bisschen in der Schwebe ist. Also ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich jetzt erwartet von Ihnen.
Also ich muss mal sagen, meine Partei ist ja nicht begeistert oder mit der Erhöhung des Armeebudgets. Ich selber
als Präsidentin habe ein gewisses Verständnis,
dass man die Armeeausgaben erhöhen will. Also sicher nicht senken, das ist auch klar. Aber es passiert jetzt in einem Umfang, wo ich einfach nicht verantwortbar finde gegenüber dem gesamten Staatshaushalt. Und das finde übrigens nicht nur ich, das findet zum Beispiel auch unsere Finanzministerin Karin Keller-Sutter, das findet überhaupt der Bundesrat. Und ich habe mich immer auf den Standpunkt gestellt, also gut, wenn ihr wollt, das Budget so schnell erhöhen, ein Budget, das notabene als einziges erhöht wird, was ich schon richtig finde, dann will man doch wissen, woher. Oder? Und jetzt haben wir's, und das war ja der heisse Herdöpfel, der jetzt immer so ein bisschen hin und her gereicht worden ist. Alle hatten andere Ideen gehabt. Und jetzt wissen wir, ja, es ist halt, doch die internationale Zusammenarbeit, die man einen Haupthast leisten muss. Und das finde ich einfach grundfalsch. Also, da spart man bei den Ärmsten. Und zudem machen wir nichts dafür, dass vielleicht Konflikte, die am Schwelen sind, vielleicht zugebracht werden können, dass sie sich wieder beruhigen. Also, ich finde das wirklich keine gute Politik. Zudem muss man auch sagen, dass die Armee im Moment Plan hat, was sie machen mit dem mehr Geld, aber wir das durchaus auch noch ein bisschen strecken können, von der Zeitachse her. Und dann ist es ja auch so, dass das Parlament jetzt gesagt hat, ja, es müssen schlussendlich 4 Milliarden mehr sein. Jetzt können wir aber das nächste Jahr schon nicht die Milliarden, die wir jetzt eigentlich müsste, zusätzlich drauflegen müssten, zahlen, weil das wieder nicht schuldenbremsenkonform wäre. Und jetzt sind es auch gleich nur 530 mehr für die Armee. Also muss man die in den anderen Jahren wieder aufholen. Also ich weiss nicht, wo das hinführt.
Genau, also auf das ja. Kommen wir ja noch. Das ist vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Also das Budget ist eine kurzfristige Übung, jetzt mal so gesehen. Es muss jetzt eigentlich mal schuldenbremsenkonform sein für 2025. Obwohl man weiss, dass wir mit diesen Massnahmen vielleicht schon im 2026 wieder ein gröberes Problem haben, oder?
Es ist immer eine rollende Planung. Oder? Es gibt ja das Budget einerseits, es gibt eine mehrjährige Finanzplanung andererseits. Die sollte eigentlich auch bezüglich Schuldenbremse auf der grünen Seite sein, quasi, also die einhalten. Aber wir werden Ende 25 wahrscheinlich auch wieder da und dort andere Verhältnisse antreffen, als wir es heute annehmen. Und dann werden die Planungsgrundlagen auch wieder überarbeitet werden. Jetzt die Armee und ihre finanzielle Ausstattung ist ein Bereich, der wirklich einschenkt, muss man sagen. Ich glaube, mir ist wichtig, am Anfang festzustellen, dass wir wirklich in diesem Bereich etwas machen müssen. Oder? Die Sicherheit vom Land, von der Bevölkerung gegenüber Aggressionen von außen sicherzustellen, das ist eine der Kernaufgaben vom Staat. Und das ist einfach für mich nicht verhandelbar. Und wir haben in den letzten Jahren auch erklärbar aufgrund der Umstände, die geherrscht haben, hat man da gewisse Sachen wirklich vernachlässigt. Man hat nicht nur zu wenig gemacht, sondern man hat in vielen Bereichen nichts gemacht. Man hat zum Teil Strukturen vernachlässigt, Fähigkeiten nicht entwickelt, die eine Armee heute braucht. Und das ist aber auch ein Teil dann von meiner Antwort auf die Budgetfrage. Und da komme ich einen halben Schritt gerne auch der Priska Seiler-Graf entgegen. Es geht nicht nur darum, viel Geld auszukippen über die Armee und zu meinen, mit dem sei dann Sicherheit gewährleistet, sondern man muss das immer im Abgleich mit den Fähigkeitsaufbauprogrammen machen, wenn ich jetzt das mal einfach allgemein sagen darf. Also ein Waffensystem beschaffen, okay, aber die müssen ins Gesamtsetting hineinpassen. Man muss die entsprechende Ausbildung können haben, man muss die Logistik drumherum können organisieren und so weiter. Das braucht alles viel Zeit. Und ich glaube aber, wichtig ist halt einfach einmal ein klares Statement von der Politik, dass man mindestens an der Finanzfront nicht auf der Schlauch steht, sondern dass man der Armee ermöglicht, die Fähigkeiten aufzubauen und die Mittel zu beschaffen, die es
aber
braucht.
Aber quasi nicht für eigentlich vorschüssig Mittel zu geben, die man noch gar nicht
verplant
hat.
Nein, das meine ich auch. Aber man hat ja interessanterweise jetzt nicht nur tut man der Armee-Etat erhöhen, sondern man tut beim Betriebsaufwand von der Armee tut man auch wieder Mittel streichen. Also man verlangt, ich bin jetzt nicht der Sicherheitspolitiker wie andere spezialisierte im Detail, aber offensichtlich diagnostiziert man schon auch Effizienzsteigerungsmöglichkeiten bei der Armee. Und das finde ich auch richtig. Oder? Man muss, Armee ist wie viele andere staatliche Bereiche so ein bisschen Monopolbetrieb. Da darf sich auch nicht einfach irgendetwas einschleifen, nicht hinterfragt, sondern man muss immer schauen, dass die Sachen auch möglichst gut organisiert sind und auch kosteneffizient gemacht werden. Und so ist es ein bisschen ein Hin und Her. Aber dass der Reis insgesamt über einfach zu einer deutlichen Erhöhung von der Finanzmittel von der Armee wird führen, das ist für mich unbestritten.
Also gegen das vielleicht noch kurz eine Antwort vielleicht. Ja. Ich würde noch, dass man vielleicht auch ein bisschen wissen, so von außen gesehen, oder man redet jetzt, wo muss gespart werden, also vor allem wo muss gespart werden und alle reden von drohenden Milliardendefizit. Kann man dann mal sagen, so die groben, was sind denn Treiber davon, dass jetzt offenbar unsere Finanzen, ich sage jetzt nicht in Schieflage, aber so angespannt sind, wie man das jetzt hört. Was sind die grossen Treiber im Bundeshaushalt?
Also, es wird halt immer gesagt, es sind die Ausgaben, oder? Also,
aber was sind die grossen Ausgabenposten jetzt? Also, die Armee ist
da, also, einer der grössten ist natürlich die Armee und der wird jetzt noch grösser. Dann auch durchaus verständlicher Gründen ist das ein grosser Treiber. Dann natürlich alles, was vieles ist auch im sozialen Bereich oder
also die Asyl.
Genau.
Also
dann die ganze Finanzierung natürlich auch von Rentenleistungen, HV, 13. HV-Rente. Aber ich hätte nicht sagen, das ist der Haupttreiber. Also da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch.
Also einfach auch die demografische Entwicklung.
Ja, das auch, aber dafür ist dann die Produktionskraft auch wieder grösser. Also ich finde es schwierig, jetzt zu sagen, was ist denn der Haupttreiber, weil der Staat hat ja auch gewisse Aufgaben und die muss er halt wirklich wahrnehmen. Schwierig ist es einfach, Sie haben die demografische Entwicklung angesprochen, wenn man halt dann nur immer über die Ausgaben denkt, oder? Was halt schon ein bisschen im Sinn von im Geiste der Schuldenbremse ist, oder? Wo ja schlussendlich nicht gerade wahnsinnig förderlich ist für Innovation und für die Zukunft, oder? So eine Schuldenbremse. Also da meine leise Kritik an der Schuldenbremse. Und wir tun nie überlegen, ob man auf der Einnahmenseite vielleicht auch mal etwas ändern könnte. Dort wird ja geändert, aber immer ins Negative. Da wird nämlich immer wieder über Steuererleichterungen entschieden, wo natürlich dann der Staat immer mehr aussuchen. Also auf der einen Seite machen wir Steuergeschenke, oder? Grossunternehmen, reiche Bürgerinnen und Bürger, da wird der Walter sicher etwas sagen. Auf der anderen Seite steigt aber das Bedürfnis von staatlichen Leistungen. Service Public ist für mich nicht einfach ein leeres Wort, das ist für mich eine wichtige Aufgabe.
Aber,
und das geht einfach nicht miteinander.
Schon auch, es gibt auch ein Sparpotenzial auf der Ausgabenseite. Also man könnte es nicht, oder verstehe ich Sie falsch und Sie sagen, wir müssen halt, also das, was wir haben, das haben wir. Jetzt müssen wir halt einfach schauen, dass mehr Geld reinkommt.
Also, ich habe nichts gegen Effizienzsteigerungen. Oder? Also, es ist vorhin angesprochen worden, im VBS wird im Betrieb soll auch gespart werden, 50 Millionen. Und gegen solche Bemühungen habe ich natürlich nichts dagegen. Wobei ich glaube, man darf sich auch nicht die Illusion hingeben, dass jetzt wahnsinnig alles immer ineffizient ist, was der Bund macht. Und wenn man da ein bisschen die Schrauben andreht, dass dann da sehr viel Einsparpotenzial gibt. Das, ehrlich gesagt, glaube ich jetzt auch nicht.
Also, die grossen Treiber, vielleicht noch eine kurze Replik von Ihrer Seite, zu den grossen Treibern von dem Budget auf der Ausgabenseite und dann zum Stopfen, quasi halt eben nicht nur effizient und sparen, sondern auch auf der Einnahmeseite etwas ändern.
Ja, also bei den grossen Treibern muss man klar unterscheiden zwischen der Entwicklung bis heute und dem, was in der Perspektive passiert. Oder? Also wenn man die letzten 20, 30 Jahre anschaut, gibt es vor allem den ganzen Wohlfahrtsbereich, der wirklich dramatisch gestiegen ist. Oder? Also mal dramatisch. Also
das, was ist 20, der Wohlstandbereich?
Ein Viertel, ein Drittel, also wirklich gross. Also alle Beiträge, die der Bund an das Sozialversicherungswerk leistet, AHV, IV, was auch immer, zu Prämienverbilligungsanteil und so weiter. Und das sind eben zu einem schönen Teil auch die gebundenen Ausgaben, wo einfach Tarif definiert ist und dann ist es quasi eine Konsequenz von der Demografie. Und so, und die Ausgaben, die Leistungen, die man da beschlossen hat, auf Gesetzesebene, immer auch im demokratischen Prozess, also ich tue das in dem Sinn nicht kritisieren, aber wenn man nach den Treiber fragt, ist das der Grosstreiber. Die Armee-Etats sind nicht gestiegen bis vor ganz kurzem.
Seit 2014 steigen sie.
Zu 2014 steigen sie, okay. Immerhin 10 Jahre. Auch der Bildungsforschungsbereich hat höhere Etat gehabt, immer wieder. Nicht ganz so dramatische Steiger, aber dort hat man auch viel mehr Geld ausgegeben. Das ist immerhin produktiv und innovationsfreundlich, würde ich dann mal sagen. Und wenn wir jetzt aber in die Zukunft schauen, dann stimmt es natürlich. Dann ist hauptsächlich sind Sicherheitsausgaben, Armee sind ein ganz grosser Treiber. Das ist keine Frage. Oder? Jetzt, die Schuldenbremse ist aber eigentlich darum ein gutes System, weil sie ja nicht, die ist ja nicht ganz hart, sondern sie hat noch so Berechnungsfaktoren, die man daran herumschrauben kann. Sie sollen nicht prozyklisch, also konjunkturelle Entwicklungen noch verstärken, im Abwärts wie im Aufwärts. Das würde keinen Sinn machen, sondern man kann da noch an den Faktoren herumschrauben, was der Bundesrat korrekterweise auch macht. Also es hat schon gewisse Spielräume hat schon drin. Oder? Es ist ja nicht einfach jedes Jahr ein Nullbudget fertig. Wir können dann und wann auch ein bisschen Defizit budgetieren und
sind froh, wenn es dann wieder Überschüsse gibt. Sie können mich korrigieren, aber das ist nur, wenn die Wirtschaft nicht voll läuft, oder?
Ja, natürlich. Also ich,
und dann die Höhe von dem, was ist denn ein gutes Defizit, oder?
Ich könnte die Formel selber nicht gerade einfüllen, aber es, ich will nur sagen, es ist nicht einfach eine primitive Milchbüchli-Rechnung, wo man ein Saldo macht und Einnahmen gegen Ausgaben aufrechnet und fertig ist, sondern das ist auch eine Art Prognose, ein Steuerungselement, damit sie keine negativen Folgen entwickelt, wenn die Situation eh schon schwierig ist. Und diesen Spielraum nutzt man ja auch aus. Oder? Also man könnte auch eine Struktur das Defizit jetzt machen, mit Blick auf die zukünftige Entwicklung, das machen wir auch.
Aber die Höhe, über die Höhe kann man gleich diskutieren, natürlich, was dann ein vernünftiges Defizit ist.
Irgendwann ist fertig. Jetzt, grundsätzlich bin ich auch als Privatperson der Meinung, man kann langfristig nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Und in meiner Betrachtung hat der Bundeshaushalt, wenn man die Entwicklung anschaut in den letzten Jahren, ein ausgabenseitiges Problem und nicht ein einnahmenseitiges. Ich bin etwas nervös geworden, wo die berühmten Steuergeschenke und Entlastungen etc. erwähnt worden sind. Es ist einfach Fakt, ist einfach, dass Jahr für Jahr selbst über Corona mit einem Jahr Ausnahme die Steuereinnahmen immer steigen. Vor allem die Unternehmenssteuern haben sich verdoppelt in den letzten 20 Jahren. Die Steuern der natürlichen Personen nehmen zu. Also das Steuersystem funktioniert gut. Ich bin aber auch der Meinung, man muss beim Haushalt auch die Einnahmenseite anschauen. Man sollte sich aber viel mehr Gedanken machen, wie man Steuersubstrat stärken kann und Steuereinnahmen durch eine gute Positionierung der Schweiz auch stärken. Oder? Die Milchbüchli-Rechnung, Steuersätze aufschrauben und dann fließt mehr Geld in die Staatskasse, die geht nicht auf in einem offenen System. Und wir sind immer noch in einem offenen System, international. Die Schweiz hat auch Standortvorteile, wo sie muss können vermarkten muss. Und wenn interessante Unternehmen ankommen und interessante Jobs da schaffen, die gute Einkommen generieren, dann ist das auch für die Staatskasse eine sehr gute Perspektive. Das ist in der Vergangenheit gelungen, das wird aber auch sehr anspruchsvoll. Oder? Wir kennen alle die Vereinheitlichungsbemühungen, das Ausschalten vom Steuerwettbewerb durch die OECD etc. Gibt es auf der UNO-Ebene entsprechende Bemühungen. Das sind ganz schwierige Entwicklungen für die Schweiz. Aber dort müssen wir auch am Ball bleiben. Und ich sage immer, ich bin interessiert an vollen Staatskassen. Wir müssen uns einfach überlegen, wie die gefüllt werden können und ein bisschen intelligentere Ideen entwickeln, wie die Steuern aufsetzen.
Also, ich will gleich, also sagen Sie mir, Sie wollen noch etwas sagen zu den Steuern.
Ja, also einfach die Milchbüchli-Rechnung, oder? Also ja, das ist alles komplexer, das ist ja so, aber voran hat mir Beat Walt jetzt auch gerade ein bisschen Milchbüchli-Rechnung präsentiert, wenn man auch mit dem Staat vergleicht, mit dem Privathaushalt. Ich darf nicht mehr ausgeben, als ich einnehme. Das ist der Vergleich hinkt natürlich auch, weil der Staat ist kein Privathaushalt, der Staat ist auch keine Firma, ist auch kein Unternehmen. Der Staat darf sich auch mal verschulden, wenn er muss. Das ist einfach ein grosser Unterschied. Höhe, und wir haben einfach so eine tiefe Verschuldung. Natürlich wird jetzt gesagt, dank der Schuldenbremse, das hat sicher seinen Einfluss. Aber manchmal frage ich mich auch, ob wir uns vielleicht doch nicht auch ein bisschen zu fest stehen mit dieser Schuldenbremse.
Gut, also das liegt ja dann wieder am
Parlament. Ich muss einfach eine Bemerkung machen. Ich sage nicht, der Staat kann nie ein Defizit machen. Aber langfristig kann der Staat einfach keine strukturellen Schuldenberg anhäufen. Oder schauen Sie nach Frankreich, USA. Schauen Sie nach USA. Das sind einfach tickende Zeitbomben, das muss man sagen. Und jetzt, wenn man sich vergleicht mit den USA zum Beispiel, vor 20 Jahren war der Dollar noch etwa 81, heute ist er 87 Rappen. Das ist jetzt vielleicht für die betroffenen Leute dort, solange sie im Land bleiben, nicht so ein Problem, weil dann mit der Inflation auch die Saläre steigen und so.
Aber für die Schweizerinnen und Schweizer
ist das eigentlich eine gute Botschaft. Wir haben da Vermögen, alle, die etwas angespart haben oder Renten in Aussicht haben oder so, haben durch die stabile Währung, die stark von einem stabilen Haushalt abhängt, auch wirklich einen Schutz. Oder? Die haben das noch, wo an Substanz vorhanden ist. Und insofern ist das nicht einfach ein leeres Versprechen. Jetzt kurzfristig, wie gesagt, hat der Staat die Kapazität, kann man das machen, aber einfach so quasi sagen, ja, wir tun jedes Jahr noch eine Schippe drauflegen. Das würde dann uns vielleicht nicht mehr betreffen, aber irgendwann wird die Rechnung präsentiert.
Aber ich meine, wir werden die Diskussionen müssen führen, weil es gibt parlamentarische Vorstöße, die eben doch auch an die Einnahmenseite denken. Und die kommen nicht aus von linken Kreisen. Das wäre ja nicht mit Erfolg gekrönt, wenn es von uns käme, sondern ich wäre eine Motion von Benny Würth, die ich glaube durchaus Chancen hat, wo möchte eine Mehrwertsteuererhöhung auch zugunsten der Armeeausgaben. Und die Diskussionen die werden wir müssen führen.
Ob jetzt eine Mehrwertsteuererhöhung eine gute Idee
ist, ja, genau. Es ist ja nicht so wahnsinnig solidarisch, das ist wieder eine andere Frage, aber es wird doch auch ein Thema werden.
Ich will noch auf, einen Punkt kommen, noch mal schnell zurückkommen zu den Treibern. Wenn wir jetzt runterbrechen, die Ebene gehen von der Gemeinde und auch von den Kantonen, die leiden alle unter den ganzen, ich sage mal, Folgekosten von der Migration und dem ganzen Asylbereich. Wenn man das jetzt auf Bundesebene anhebt, also ist das ein Treiber, wo ihr sagt, ja, der nimmt zu, den spürt man auch auf Bundesebene, oder ist das jetzt halt einfach so weit abdegradiert, dass es ja am Schluss bleibt es an der Gemeinde hängen? Ich meine, Sie sind Stadträtin in Kloten. Ihr müsst ja.
Ja, das ist bei uns eigentlich nie ein grosses Thema gewesen, muss ich Ihnen ganz sagen. Jetzt hat sich das ein bisschen verschärft, oder auch mit natürlich den vermehrten Flüchtlingen aus der Ukraine, oder vielleicht können wir das dann auch noch diskutieren. Es ist natürlich immer so, dass am Schluss den letzten weißen die Hunde und das sind die Gemeinden, oder? Und ich glaube, wir tun vieles in Bern oben entscheiden, ohne wirklich zu wissen, was denn das bedeutet, bis auf die letzte Stufe, nämlich auf Gemeindestufe. Aber und ich bin Mitglied im Vorstand vom Gemeindeverband, vom Schweizerischen Gemeindeverband, und wir versuchen, bemühen uns zumindest, dass dann auch gesagt können voraussehen, was die einzelnen Entscheidungen
bedeuten. Die Gemeinden leiden massiv.
Aber das wird jetzt nicht besser, muss ich einfach jetzt sagen. Oder? Ich meine, wenn der Bund will sparen und auch im Asylbereich, das bedeutet natürlich, dass der Bund gewisse Kosten wieder runtergibt an die Kantone. Und die Kantone machen es dann oder übernehmen es nicht. Und die geben es dann wieder zurück an die Gemeinden. Also auch da, auch in diesem Bereich, finde ich halt schon, ist für mich der Bund in einer primären Verantwortung. Und sehe ich nicht ein, dass man jetzt hier eine Sparübung durchsetzen kann. Also, und das ist aber angedenkt
für die Finanzkommission. Nebst den bekannten Flüchtlingsströmen und der bekannten Migration, der Schutzstatus S im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, den hat man dort schnell pragmatisch eingeführt, um helfen zu können. Ist natürlich vielleicht nicht davon ausgegangen, dass er in diesem Umfang genutzt wird und so lange geht. Jetzt aber merkt man schon, mal, das ist ein rechter Budgetposten.
Ja, ich will es jetzt auch nicht einfach nur auf die Kosten reduzieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, also zuerst muss ich noch sagen, die Rückmeldungen, die ich bekomme aus der Gemeinde, ich habe gerade die Woche eine Versammlung mit den Gemeinderäten aus unserer Region. Und für die ist das schon eine grosse, auch organisatorische Herausforderung. Oder? Weil die müssen am Schluss müssen die für die Leute irgendwo Unterkünfte haben. Also die können nicht einfach sagen, die können nicht auf die nächste Brücke zeigen und sagen, die müssen halt dort schlafen. Und die müssen die Kapazitäten haben. Da gibt es auch Erwartungen aus der eigenen Bevölkerung, die auch ihre Bedürfnisse anmelden. Und so. Und wenn die Zahlen stark variieren, dann wird das ein Problem. Dass den letzten beißen die Hunde, es tönt ein bisschen brachial für das Problem. Oder? Aber es ist natürlich so, Gemeinden müssen in der Fläche das nachher regeln. Ich glaube, dort haben einfach Kantone auch noch eine sehr wichtige Rolle im Dialog mit dem Bund. Oder? Und auch was jetzt die Kostenseiten angeht, darf man festhalten, das kann man nicht alle über einen Leisten scheren, aber den Kantonen geht es eigentlich finanziell recht gut. Also die haben auch die letzten schwierigen Jahre haben die im Durchschnitt sehr gut überstanden. Und dort müssen auch die Kantone sich zusammen mit den Gemeinden einbringen. Ich bin ein grosser Anhänger vom Föderalismus, aber der funktioniert nur, wenn man alle Ebenen einbezieht. Oder? Und auch der Städteverband zum Beispiel hat etwa die Tendenz direkt wählen beim Bund als Anspruchsgruppe gehört zu werden oder berücksichtigt oder so. Verstehe ich aus dieser Perspektive, aber letztlich muss das einfach über die drei Staatsebenen gut koordiniert sein, damit es funktioniert. Und der Schutzstatus S, ja, ich glaube, das muss man fairerweise sagen, das tut sich nach ein paar Jahren Konflikt, muss man das einfach anschauen, was es dann heute ist. Oder? Wo der Konflikt eskaliert ist, der Angriff von Russland auf die Ukraine stattgefunden hat, war das wirklich ein grosser Durcheinander und eine Fluchtbewegung im klassischen Sinn. Da verständlicherweise die Menschen in der Ukraine nicht gewusst haben, ob sie an Leib und Leben gefördert sind in allen Regionen, dass es dann Absetzbewegungen gibt und eine Hilfe muss organisiert werden, ist für mich absolut selbstverständlich. Aber jetzt, wo der Konflikt dann drei Jahre, oder, dauert und sich abzeichnet. Der hat auch gewisse, also die Fronten bewegen sich selbstverständlich. Das kennen alle aus den Medien. Aber es gibt auch weite Gebiete in der Ukraine, wo, wo das Leben, sagen wir, weitergeht, wo auch Entwicklungen ablaufen etc. Und dass man es dann ein bisschen differenzierter anschaut, finde ich nur schon richtig, weil es, es gibt ja auch eine Zukunftsperspektive für alle Beteiligten. Das ist nicht nur die Schweizer und Schweizerinnen, die mit diesen Menschen mit Schutzstatus S umgehen, sondern es geht auch um die Perspektive von diesen Menschen selber und der Leute in der Ukraine. Also, dass man dort die Perspektive muss, auch immer ein bisschen entwickeln und das Thema dynamisch muss anschauen, finde ich richtig. Oder? Ich habe jetzt nicht gerade die Lösung auf der Hand, aber einfach sagen, alle, die aus dem Perimeter von der Ukraine kommen, dann einfach Schutzstatus, erst Punkt, auf immer und ewig. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Ansatz.
Also es gibt ja auch jetzt Bestrebungen, die ins Parlament kommen in dieser Wintersession, zum entweder, ich sage jetzt mal, eben den Kreis zu verkleinern von den Leuten, die Anspruch auf Schutzstatus S haben, oder dann überhaupt das Regelwerk zu verschärfen. Ist das jetzt der Zeitpunkt? Oder brechen wir da ein Stück weit mit unserer humanitären Tradition, wenn wir jetzt hier anfangen, Beschränkungen einzuführen?
Also ich bin überhaupt nicht eine Anhängerin von dieser Idee, dass man ausgerechnet jetzt anfängt, den Schutzstatus S mehr einzuschränken. Ich halte mich da einfach auch an die Meinung vom Bundesrat, wo sagt in seiner Antwort auf die entsprechenden Vorstösse, dass man ja nicht genau weiss, wie der Krieg sich noch wird entwickeln. Es stimmt, er ist jetzt festgefroren. Es bleibt am Ostrand von der Ukraine, gibt kleinere Geländegewinne. Im Moment leider eher nur von der russischen Seite. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir nicht, wie sich der Konflikt noch weiterentwickelt. Wir wissen nicht, wie es Putin noch vorhat. Wir wissen nicht, was die Wahl von Donald Trump in den USA für einen Impact auf den Ukraine-Konflikt hat. Also ich kann keine Garantie abgeben, dass im Westen der Ukraine nie Krieg wird sein und nie wird und immer lebenswert wird bleiben. Und darum finde ich jetzt einfach doch nicht der richtige Zeitpunkt, um den Schutzstatus S anzupassen. Notabene auch nicht, weil das die anderen europäischen Länder auch nicht machen. Und ich finde, das ist auch für mich auch so ein Benchmark, wo man auch ein bisschen schauen kann, wie machen es die anderen. Wo ich aber finde, wo man vielleicht mehr Bemühungen und Bestrebungen haben sollte, ist, wenn es darum geht, dass man die ukrainischen Flüchtlinge mit Schutzstatus S kann besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist ja sehr ernüchternd. Das ist ja praktisch nicht gelungen. Und ich habe eigentlich am Anfang gemeint, das sei viel eine einfachere Sache. Die können alle eigentlich gut Englisch, die sind sehr gut ausgebildet, sollte doch möglich sein. Und offensichtlich ist das viel schwieriger, findet das nicht so statt, wie man sich das erhofft hat. Und dass man dort nochmal her schaut und dass man dort versucht, einen grösseren EFO herzubringen, vielleicht noch mit gezielteren Stützmassnahmen, das fände ich den richtigen Weg, aber nicht jetzt den Schutzstatus.
Wenn wir noch schnell bei der Ukraine bleiben und noch mal zurückkommen zu der Schuldenbremse. Sie haben gesagt, die ist nicht ganz festgeschraubt. Es gibt Möglichkeiten, sie zu lockern, außerordentliche Posten auch an der Schuldenbremse vorbeizubringen. Die Aufstockung von dieser Ukraine-Hilfe wäre so ein Posten, wo man probiert, an der Schuldenbremse vorbeizubringen. Ist das so einer, wo Sie sagen, ja, der würde Kriterien dafür erfüllen?
Ja, also ich würde mal sagen, mindestens am Anfang, oder, ist das von mir aus gesehen eine vertretbare Argumentation gewesen, oder? Man hat bin selber im Sommer 2021 mit der parlamentarischen Delegation in der Ukraine gewesen, und wir haben mit sehr vielen Lokalen geredet, auch natürlich mit der diplomatischen Vertretung von der Schweiz, und ich muss sagen, auf der ganzen während dem ganzen mehrtägigen Aufenthalt war nicht einmal die Rede von einem offenen Konflikt. Damals hat es natürlich schon die Kontaktlinie, wie es geheißen hat, gegeben, und die Rebellion in den Ostregionen der Ukraine. Aber niemand, also weder die Lokalen noch die Schweizer Vertreter, haben je davon geredet, dass der Konflikt zu einem offenen Krieg würde eskalieren. Alle haben gesagt, das wird ein Scharmützel bleiben, auf lange Zeit etc. Also, was ich will sagen ist, das hat wirklich alle überrascht. Dass man dort nicht schon im Voraus sieht, ja, das müssen wir budgetieren in unserem 5-Jahres-Finanzplan und berücksichtigen die Schuldenbremse, das ist für mich okay. Irgendwann stellt sich wahrscheinlich dann die Frage, oder ob man die Budget nicht auch muss anfangen absorbieren andernorts, weil es einfach eine neue Ausgangslage, eine neue Weltlage ist. Ich meine, auch der Donald Trump, der ist jetzt für 4 Jahre gewählt. Ich teile die Beurteilung, dass die Faktoren schwieriger werden. Ich schaue mit großer Sorge auf die Frage. Jetzt gerade was der Krieg in der Ukraine angeht, ganz offensichtlich. Und nichtsdestotrotz muss man dann für unsere eigenen Planungsgrundlagen irgendwann schon die Frage stellen, was kann man dann noch als unerwartet und außerordentlich bezeichnen. Oder? Also ich glaube, mindestens mit der Frage, wie man das in Zukunft muss in die Finanzplanung einbeziehen muss, muss man sich befassen. Und der andere Punkt noch wegen der Aufweichung oder Modifikation vom Schutzstatus S, da muss ich sagen, für mich geht das halt in beide Richtungen. Natürlich kann man nicht jeden Tag die Voraussetzungen verändern, das wird auch den Bedürfnissen von diesen Menschen nicht gerecht, dem Sicherheitsbedürfnis, wenn sie quasi immer auf dem packten Köfferli sitzen müssen, dann können sie sich auch nicht vernünftig in Arbeitsmärkte integrieren, so eine gewisse Sichtbarkeit braucht es auf jeden Fall. Aber wenn man nach 3 Jahren nicht darüber reden kann, ob es da Anpassungen braucht, und das Anpassung heisst ja nicht, man schickt alle heim, sondern es gibt ein differenziertes Regime, dann finde ich auch etwas falsch, weil es umgekehrt auch durchaus wieder kann Verschärfungen geben. Also wenn der Konflikt sich wirklich unerwartet ausweitet oder auf andere Regionen übergreift oder so, dann werden wir auch wieder mit Entwicklungen konfrontiert sein, wo man vielleicht muss sagen, gut, jetzt muss man das wieder aufmachen, oder?
Ja, gut, wenn er sich ausweitet, dann also, wäre die NATO betroffen.
Ja, nein, ich meine nicht über Druck, aber sagen wir jetzt, es gibt ganze Regionen am Schwarzmeer, Odessa oder auch Moldawien zum Beispiel, könnte ja auch plötzlich innerhalb der Ukraine, oder es könnten andere Gebiete betroffen sein.
Man muss auch wieder aufpassen.
Aserbaidschan, ich bin kein Außenpolitiker, aber es gibt, also hat einen Haufen labile Gleichgewicht in der Region. Und was ich will sagen, wir müssen ja in alle Richtungen aufmerksam sein und auch handlungsfähig bleiben. Und darum können wir nicht einfach sagen, ja, da ist mal etwas passiert vor ein paar Jahren, darum lassen wir das jetzt einfach auf immer und ewig weiterlaufen, sondern wir müssen mit diesen Instrumenten auch dynamisch umgehen.
Jetzt, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Budget zum Voranschlag. Jetzt, Sie haben vorher ganz am Anfang gesagt, die Freude ist auf einer kleinen Seite für die geplante schnellere Aufstockung bei der Armee zulasten von der Entwicklungshilfe. Also etwas, das natürlich von außen gesehen auch Fragezeichen aufwirft, ist, wenn man Bildung anschaut, wenn man Entwicklungsarbeit anschaut, humanitäre Tradition anschaut, dann schaut man an Landwirtschaft. Das sieht die Finanzkommission aus, also momentan im Voranschlag, auch als einen Punkt, wo muss mehr Geld reinfliessen, als eigentlich gedacht war. Wie erklären Sie sich das?
Also, das finde ich einen ganz schwierigen Punkt, weil ich habe eigentlich gedacht, als ich dann die Vorschläge angeschaut habe von der Finanzkommission, was sie jetzt gemacht hat, sie kürzen bei den Subventionen bei der Landwirtschaft. Nein. Man ist erstaunt, es wird nicht gekürzt, sondern es wird sogar noch 46 Millionen drauf da. Und das ist für mich wirklich sehr unverständlich. Also wenn man so auch so ein bisschen wenn man sagt, wenn man muss einen rigiden Sparkurs fahren, dann braucht es ja so eine Art Opfersymmetrie, ist ja das so ein schönes Wort, und warum es dann doch also Bereich gibt, alle müssen etwas alt hergeben, dann habe ich da sehr grosse Fragezeichen. Und ich kann mir das nur einfach erklären, weil wie immer, wenn es um die Landwirtschaft geht, das ist für mich, und da bin ich verschrocken, als ich auf Bern gekommen bin, das ist einfach die grösste Lobby in Bern. Die bringen alles durch. Und das ist dann zum Teil nicht einmal wahnsinnig parteiabhängig. Also gibt es schon solche, die noch mehr auf der Seite der Landwirtschaft sind, aber auch in der SP gibt es Leute, das sind für uns alle, vor allem unsere Romans, die einfach sehr landwirtschaftsfreundlich auch abstimmen. Und für mich ist jetzt der Entscheid wirklich nicht nachvollziehbar. Also der steht diametral entgegen den von den meisten Leuten durchaus sehr ernst gemeinten Sparbemühungen. Ich habe nur noch mal etwas sagen wegen der Finanzierung. Oder? Wenn man außerordentliche Situation, außerordentliche Lage, das wäre für mich gegeben. Also der Konflikt hat sich anders entwickelt und da hätte man, finde ich, auch können, vielleicht mit der Schulterbremse etwas schauen oder zumindest eine Fondslösung können anstreben für die Erhöhung der Armeeausgaben und für die Ukraine-Hilfe. Aber die Fondslösung ist ja dann auch gestorben.
Genau.
Also das haben wir leider auch
nicht. Genau. Also kommen wir zurück zu dieser Landwirtschaft, Beat Walti. Wieso Landwirtschaft? Also ist es einfach die heilige Kuh und die beste Lobby? Ist das unter dem Strich der Grund dafür?
Also unterm Strich, ja, man kann ich eigentlich die Schlussfolgerung ungefähr teilen. Also es ist im Prozess zeigt sich so, das muss man sagen. Es ist immer wieder erstaunlich, mit was für Mehrheiten die Anliegen von der Landwirtschaft durchgewunken werden im Parlament, und zwar in beiden Kammern. Mhm. Muss man auch sagen, viel häufig ist es bei anderen Themen ist dann der Nationalrat noch etwas anders als der Ständerat. Gibt es ein gewisses Korrektiv? Das ist da nicht der Fall. Ich glaube, man muss sich fragen, oder, was die Rolle ist vom Staat in der Landwirtschaftspolitik. Oder? Und da haben wir ein Grunddilemma, ist, dass die Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen nicht mitmacht mit dem Einkommen der restlichen Bevölkerung. Das hat damit zu tun, dass sie...
Also das, wenn, ist so, oder?
Das ist eine volkswirtschaftliche Feststellung, ich glaube, die ist unbestritten. Mhm. Oder wenn sie 10% mehr verdienen, geben sie nicht 10% mehr aus für ihre Lebensmittel. Und damit haben letztlich als Erste in der Wertschöpfungskette die Bauern ein Einkommensproblem. Das führt dazu, dass die Strukturen müssen konzentriert werden, Effizienzsteigerungen, sagt man, Konsolidierung. Entsprechend gibt es jedes Jahr 1-2% weniger Landwirtschaftsbetriebe, weil die grösser werden. Die sind ja sehr klein in der Schweiz, muss man sagen, Betriebseinheiten. Und das führt zu einem strukturellen Problem, wo die Politik eine Rolle hat, nämlich den Strukturwandel zu begleiten. Gleichzeitig haben wir vielfältige Erwartungen. Also die Landwirtschaft soll doch noch produzieren. Es ist zwar in der Schweiz nur etwa die Hälfte der Lebensmittel. Also wir sind jederzeit dramatisch abhängig von Nahrungsmittelimporten. Das wird immer so bleiben, das kann man gar nicht ändern.
Also das ist der berühmte Selbstversorgungsgrad.
Das ist ein Witz, ehrlich gesagt. Auch wenn Sie Anbauschlacht betreiben wollen, kommen Sie vielleicht auf 55, maximal 60%. Saatgut, Düngemittel, Betriebsmittel,
alles
Maschinen, alles kommt sowieso alles aus dem Ausland. Also wir sind wirklich einfach abhängig in der Ernährung, aber wir wollen doch auch noch, meine, die Hälfte ist nicht nichts. Das ist ein Auftrag, auch Nahrungsmittel können zu produzieren. Gleichzeitig müssen aber die Bauern auch die Landschaft pflegen, gerade in den höheren Lagen, Randregionen etc. ist quasi die Landschaftsgärtnerfunktion, das hört man nicht so gerne in der Landwirtschaft, ist aber eine wichtige, macht auch etwas aus vom Charakter von unserem Land, und das muss man sich auch etwas kosten. Also dort gibt's, das sind natürlich dann die Einfallstore für staatliche Transferleistungen oder Subventionen, oder? Und dort geht es von mir aus gesehen einfach darum, dass man die wirklich möglichst effizient gestaltet. Ich finde, man müsste auch einen Pfad haben und sagen, die müssen entsprechend mit der Strukturbereinigung könnte die auch mal ein bisschen zurückgehen, und man kann auf jeden Fall das nicht noch ausbauen, oder?
Ich habe ein gewisses Verständnis natürlich. Also die Subventionen, die braucht schon. Also das möchte ich doch auch noch betonen. Aber in welcher Höhe muss man vielleicht diskutieren? Und unter welchen Bedingungen? Ich finde halt dann, was von ich dann Bauern halt nicht sehr, kommen am ökologischen Überlegungen schon nicht sehr dann einem entgegen. Also wenn ich da nur wieder Trinkwasserinitiative, Pestizidinitiative dränge, wo sie dann wirklich keinen Schritt zumachen, auf die anderen zumachen für eine ökologischere Landwirtschaft. Und das, finde ich, dürfte man dann schon auch einfordern, wenn es so viele Subventionen gibt.
Gut, also machen wir da einen Punkt bei einem 86,5 Milliarden grossen Bundeshaushalt und einem kleinen Spielraum. Zeigt schon die Debatte jetzt, dass die Debatte im Parlament auch wird eine hitzige sein wird, um das, wo wir gerungen werden können. Wir machen dann einen Punkt. Ganz herzlichen Dank, Priska Seiler-Graf, Beat Walti. Das war ein Vorgeschmack auf die nächste Woche startende Wintersession. Diskutiert haben die beiden Zürcher Nationalräte, Priska Seiler-Graf von der SP und Beat Walti von der FDP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.